Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Frau Werner, man kennt Sie durch Bücher, durch Vorträge. Ich bin froh, dass ich Sie heute mal persönlich hier im Studio begrüßen darf. Sie sind ja in Duisburg aufgewachsen, haben Theologie und Kunst studiert und dann die Liebe zu Jesus. Viele entscheiden sich ja heute für andere Religionen. Warum ausgerechnet Jesus und das Christentum?
Ich habe damals mit 16 Jahren schon eine etwas anspruchsvollere Haltung gehabt und habe mir überlegt, was kann überhaupt stimmen? Was bringt die Menschheit vorwärts? In welchen Situationen sieht man, dass der Glaube auch was verändert? Und da war das Christentum für mich einfach glaubwürdig, weil ich gesehen habe, es gibt so viel Einrichtungen, so viel Engagement für Menschen, für schwache Menschen, für Menschen in Not. Und in vielen anderen Religionen habe ich das nicht gesehen. Da habe ich eher gesehen, dass der Starke sich durchsetzt oder dass man sein Schicksal akzeptieren muss. Also positiv verändernde Kraft habe ich eigentlich nur beim Christentum gesehen. Und das hat mich fasziniert und das passt auch mit dem zusammen, wie Jesus ist oder was wir über Jesus wissen, dass ich gesehen habe, der das selber gelebt hat, hat uns was mit auf den Weg gegeben und das ist Jesus. Er hat es selbst vorgelebt, so konsequent, dass man ihm gar nichts nachsagen konnte, gar nichts Negatives nachsagen konnte, als er gestorben ist. Seine Feinde wollten ihn verurteilen wegen irgendwas und sie haben keinen Grund gefunden, ihn zu verurteilen. Also jemand, der wirklich so gelebt hat, wie er es auch gelehrt hat. Und das hat mich überzeugt.
Sie gehören ja dann auch nicht zu den Christen, die einfach sich nur sonntags in die Kirche setzen, sondern Sie sind schon quasi ab Ihrem 17. Lebensjahr sehr aktiv gewesen, haben schon Vorträge oder Gruppenstunden geleitet. Wie kam das? Hatten Sie da eine spezielle Begabung für?
Also in den 70er Jahren gab es ja so die Jesus-Bewegung, die von Amerika rüberschwappte nach Europa, auch nach Deutschland. Wir waren in der Schule sehr davor gewarnt worden, da soll man auf gar keinen Fall was mit zu tun haben, das wären alles Sektierer. Und dann kam ich aber in Kontakt mit Jugendkreisen innerhalb der evangelischen Landeskirche, die sich trotzdem als Jesus-Leute bezeichneten und auch diesen Glauben an Jesus hatten. Und am Anfang dachte ich, das ist alles übertrieben und das ist schon ein bisschen sektiererisch. Ne? Wie kann ich sagen, ich kenne Gott oder wie kann ich sagen, Jesus kümmert sich um mich. Ich meine, ich dachte, Gott ist weit weg und er hat so viel zu tun und jetzt plötzlich soll er mich kennen und sich um mich kümmern, wer bin ich schon? Und aber das machte Sinn, hatte Hand und Fuß. Und so habe ich eigentlich in dieser Bewegung dann auch mit Jesus die ersten Begegnungen gehabt. Und wir waren alles Jugendliche, die innerhalb der Kirche sich dann trafen, in einer sogenannten Kellerkirche, also unten im Keller des Gemeindehauses. Und da waren keine Erwachsenen. Und das heißt, wir haben alles selbst gemacht. Wir haben selber die Bibel gelesen, wir haben die selber mit Hilfe von Kommentaren oder Büchern dann studiert und uns gegenseitig beigebracht, was wir kapiert hatten. Und deswegen bin ich schon so früh eingestiegen quasi in den geistlichen Dienst.
Wann haben Sie denn dann angefangen, sich für die Theologie zu interessieren, für ein Studium der Theologie?
Ich habe ja das Studium für das Lehramt gemacht und das passte sehr gut mit allem, was ich vorher gemacht habe. Ich habe nämlich Jungscharstunden gehalten, Jugendarbeit, Kindergottesdienst, immer mit Kindern, den Kindern den Glauben nahebringen, das war mir immer wichtig. Und dann passte das Studium evangelische Religion oder Theologie sehr gut dazu und so bin ich dazu gekommen, dann Lehrerin zu werden.
Aber Sie haben ja gesagt, dass Sie eigentlich nie so richtig als Lehrerin gearbeitet haben. Wie ging es denn nach dem Studium dann weiter?
Das war leider in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, so der Zeitpunkt, wo gar keine Lehrer mehr eingestellt wurden. Ich war der erste Jahrgang, in dem gar kein Lehrer mehr reinkam, egal mit welchem Fach, auch nicht mehr als Aushilfslehrer, sodass wir alle arbeitslos wurden. Und deswegen bin ich dann auch nie wieder in meinen Beruf reingekommen, sondern habe dann mehrere Jahre mich noch beworben, aber es gab dann keine freien Stellen. Was man ja jetzt in den Schulen auch merkt, dass manche Altersgruppen an Lehrern einfach fehlen. Da gehöre ich dann auch dazu. Wir sind eigentlich nicht mehr in den Beruf reingekommen, mein Jahrgang.
Sie arbeiten aber auch unter Frauen. Wie ist das denn passiert?
Für mich war es so, dass ich wirklich mal eine Berufung hatte, mit Frauen zu arbeiten. Wir selber haben keine Kinder und ich dachte immer, der Bereich Frauenarbeit, naja, da passe ich nicht so rein. Ich kann das alles gar nicht mithalten, miterzählen. Wenn dann alle Frauen über ihre Kinder erzählen, da kann ich gar nicht zu beitragen. Und dachte, naja gut, dann bleibst du halt in der Jugendarbeit und irgendwann machst du dann Seniorenarbeit. Und dann war ich auf einer Tagung in Cuxhaven und bevor ich predigte, gab mir jemand einen kleinen Zettel und da stand drauf, auch Mütter brauchen eine Mutter, sei ihnen eine. Und das war, als ob Gott direkt zu mir spricht. Ich musste sofort weinen, weil das war ja mein Wunderpunkt, der Punkt, an dem ich gelitten habe, keine Kinder zu haben. Und dass Gott mir jetzt sagt, ich soll Mutter sein für Mütter, das war eine ganz neue Perspektive. Da hatte ich das noch nie so gesehen, dass ich ja auch was zu geben habe, auch wenn ich keine Kinder habe. Und das war der Anfang, wo ich dann merkte, es kamen ohne mein Zutun ganz viele Einladungen zu Frühstückstreffen für Frauen oder zu Vorträgen bei Frauenveranstaltungen. Und das hat mich erstaunt, aber auch gefreut, weil ich jetzt auch die Freiheit innerlich gefühlt habe, das zu machen.
Sie haben ja auch dadurch, dass Sie keine Kinder haben, auch viel mehr Zeit. Mütter leiden ja immer unter Zeitmangel, müssen sich um Wäscheberge kümmern. Sehen Sie da auch so ein bisschen die Führung, auch wenn es wehgetan hat?
Ich glaube, das ist für jeden Menschen so, dass an den wunden Punkten unseres Lebens, da wo es wirklich wehtut, auch ein Geheimnis Gottes immer drin liegt, dass er irgendwas an diesen Punkten tut, weil er würde das nicht zulassen, nur um uns zu quälen oder um uns was vorzuenthalten, sondern ich glaube, dass immer darin auch ein Kern von Segen liegt, also von irgendeiner guten Absicht Gottes. Und so kann ich das im Rückblick natürlich sagen, dass das so war, das zu leben in den Phasen, wo alle Freundinnen schwanger werden und vielleicht auch Leute Kinder kriegen, die gar keine Kinder wollen, das ist schwer. Aber jetzt im Rückblick, jetzt bin ich im Alter, wo alle ihre Kinder wieder gehen lassen müssen, da merke ich, was mir da auch erspart bleibt, wie schwer das wiederum ist für meine Freundin. Da merke ich schon, dass Gott mich einfach anders geführt hat und ich habe ja nicht Mangel gelitten. Also ich habe ja Kinder um mich rum gehabt und man muss sich das dann suchen, dass man auch Kontakt zu Kindern behält.
Sie haben gerade schon über Ihre Kinderlosigkeit gesprochen. Die hatte ja einen Grund. Können Sie uns da was drüber erzählen?
Also ich habe Krebs gehabt, Morbus Hodgkin. Das ist ein Lymphdrüsenkrebs, der sehr spät erst entdeckt wurde. Die Diagnose wurde ungefähr ein Jahr verschleppt. Ein Röntgenarzt hatte die Diagnose schon gestellt, aber die behandelnden Internisten haben dann ein Jahr lang eine andere Ursache vermutet. Und dann kam es raus, dass es schon im letzten Stadium war. Also dann war es schon fast zu spät. Das liegt jetzt 20 Jahre zurück. Und durch die Chemotherapie, die ich über ein Jahr lang hatte, war es dann nicht mehr möglich, Kinder zu haben, weil dann die schnell wachsenden Zellen, also auch die Eizellen, zerstört werden und dann kann man halt nicht mehr Kinder bekommen.
Nun ist es ja so, dass im christlichen Glauben viel davon gesprochen wird, dass Gott gut zu uns ist, dass er heilt. Es gibt ja viele Geschichten in der Bibel, Gott heilte alle Gebrechen oder Jesus heilte alle Gebrechen. Wie geht man da als Christ mit um, wenn man dann solche Diagnose bekommt und das so durchleben muss? Es gab ja bei Ihnen keine Spontanheilung, sondern Sie mussten ja ziemlich schwer da durch.
Also ich habe mich damals gar nicht gefragt, warum, weil ich irgendwie dachte, so viele Menschen haben Krebs um mich herum, warum nicht auch ich? Also wer bin ich jetzt so Besonderes, auch wenn ich Christ bin? Christsein ist ja keine Lebensversicherung, dass ich sage, okay, jetzt bin ich Christ und jetzt werde ich nicht mehr krank und jetzt passiert mir nichts Schlimmes. So realistisch müssen wir sein. Wir leben in einer Welt, in der wir krank werden und in der wir sterben, auch Christen. Von daher habe ich gedacht, warum nicht auch ich? Und wenn andere das durchmachen, dann kann ich das ja auch durchmachen. Also ich habe ja Patienten mit Patienten gehabt, die die gleiche Krankheit hatten und die auch tapfer da durchgegangen sind, ob sie jetzt Christen waren oder nicht. Also ich glaube, dass wenn man das Christsein so als ein Glücklichmacher, Wohlfühlverein versteht, dann hat man es noch nicht verstanden. Christsein heißt, mir ist meine Schuld vergeben und ich kann ewiges Leben haben mit Gott. Und wie ich zu diesem ewigen Leben komme, also ob ich mit 90 gesund im Bett sterbe oder ob ich beim Unfall umkomme oder ob ich Krebs habe, das habe ich nicht in der Hand und das weiß Gott besser als ich, woran ich sterben werde. An irgendwas muss ich ja irgendwann sterben.
Sie haben ja viele Bücher geschrieben, da geht es auch zum Teil um das Gebet vor der Operation für den Abschied vom Leben. Ist das direkt in der Krankheit entstanden oder haben Sie diese Bücher später geschrieben?
Die habe ich später geschrieben. Der Verlag schrieb mich an und sagte, ob ich nicht sowas mal schreiben könnte. Und weil ich schon mehrmals operiert worden bin, zum Beispiel, habe ich dann meine Erfahrungen da noch mit einfließen lassen. Und ja, das sind einfach Gebete, wo ich mich in die Situation zurückversetzt habe oder nachgedacht habe, was ging mir damals durch den Kopf oder womit habe ich mich beschäftigt oder was hat mir damals geholfen, welche Gedanken. Und das habe ich dann in Gebete formuliert.
Kommt man durch solche Bücher auch in Kontakt mit Leuten, die Ähnliches erlebt haben und kann denen irgendwie eine Hilfestellung sein?
Nicht direkt, weil die Bücher gehen ja über den Ladentisch in ganz Deutschland und die Leute melden sich dann nicht bei mir. Aber bei Frühstückstreffen oder so, wenn ich dann hinterher Bücher verkaufe, dann sprechen mich schon mal Frauen an und sagen, ah, das habe ich mal mit ins Krankenhaus genommen oder das habe ich einer Nachbarin geschenkt, die in Urlaub gefahren ist. Es sind ja auch andere Bücher dabei, ne, für den Arbeitsalltag oder für die Reise. Es sind ja nicht nur die schweren Themen. Und da kriege ich dann schon manchmal Feedback, dass Leute sagen, ja, das hat mir gut gefallen oder hat mir geholfen oder haben sie mir aus der Seele gesprochen.
Wie gesagt, ein reiches Leben. Sie waren bis 2007 stellvertretende Direktorin der Lausanner Bewegung, waren auch im Vorstand der Frauenbewegung Filia. Also man könnte ja denken, die Frau, die ist so ein Senkrechtstarter. Und dann gibt es ja vielleicht Frauen, die sagen, Mann, sowas kann ich nicht vorweisen in meinem Leben. Was kann ich schon groß für Gott tun? Was sagen Sie diesen Frauen?
Also die Außensicht und die Innensicht ist immer unterschiedlich. Also ich würde mich jetzt gar nicht so groß sehen oder empfinden. Mein Motto ist, alles, was dir vor die Hände kommt, das tue mit aller deiner Kraft. Und da ist für mich in der Gemeinde dabei, dass ich dann das Essen koche nach dem Gottesdienst oder dass ich in der Toilette mal schnell putze, wenn ich sehe, da ist dreckig. Genauso wie Predigen oder eben die anderen Dinge. Ich mache da keinen Unterschied. Und ich glaube, wenn wir Frauen aufhören würden, Unterschiede zu machen oder uns zu vergleichen, wenn jede einfach das machen würde, was ihr vor die Hände kommt, dann wäre schon eine Menge gewonnen.
Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?
Ach, ich wünsche mir noch ein paar Jahre, die ich Frauen das Evangelium bringen kann, dass ich Frauen erreichen kann, dass ich Frauen sagen kann. Denn sagen wir mal so, wenn ich in eine Veranstaltung komme und ich sehe da 200, 300 Frauen sitzen beim Frühstückstreffen, dann spüre ich wirklich so den Schmerz, der im Raum ist, weil ich weiß, was Frauen tragen. Frauen tragen die Not in der Familie, in der Nachbarschaft. Frauen kümmern sich. Frauen sind sehr belastet durch vielleicht auch eigene Krankheiten. Also man spürt so richtig die Lasten, die auf den Schultern liegen. Nach außen fröhlich, locker, freundlich, aber innerlich doch sehr geplagt oft von eigenen Sorgen oder Nöten. Und das möchte ich gerne noch viel reisen, vielen Frauen sagen, dass es einen gibt, dass es Gott gibt, der sie liebt und der ihre Nöte kennt und der ihnen auch Lasten abnehmen will. Also dem man im Gebet einfach durch ein ganz normales Reden mit Gott, ohne besonders fromme Worte, diese ganzen Dinge hinhalten kann und sagen, das ist das, was mich gerade belastet, hilf du mir. Und dann wird Gott helfen. Und diese Nachricht muss unbedingt an die Leute, weil die nicht wissen, wohin mit ihrem Kummer.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.